Moin und herzlich willkommen zu meiner 45. Episode der 200 Wochen 100 Bücher Challenge. Und heute habe ich ein sehr, sehr kleines Buch mit am Stissel. Das bisher kleinste, kompakteste Werk, aus dem ich mit dir meine Top 3 Learnings teilen möchte. Und ich halte in der Hand das Handbüchlein der Moral von Epiktet. Und bevor ich meine daraus gezogenen Learnings mit dir teile, noch ein paar Infos zum Buch und wie dieses Buch denn zu mir gekommen ist. Wie immer handelt es sich bei diesem Buch natürlich um eine Empfehlung und es ist eine erneute Wiederholung von meinem guten alten Shiatsu-Mann Klaas. Ich gehe seit vielen Jahren zum Shiatsu, ein bis zweimal im Monat, und Klaas ist ein Wegbegleiter seit vielen, vielen Jahren dementsprechend. Und wir tauschen uns viel aus über Literatur, über Dinge, die uns beschäftigen. Und ich erzähle immer wieder natürlich von Büchern und Takeaways, die ich daraus ziehe. Und irgendwann sagte er mal zu mir, ja, sag mal, warum liest du denn eigentlich nicht mal Primärliteratur? Und ich so, hä? Was meinst du denn mit Primärliteratur? Er sagt, nee, all das, was du hier irgendwie erzählst, das ist doch irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen. Ne? Ryan Holiday oder andere Bücher, die sich auch so ein bisschen mit dem Stoizismus auseinandersetzen, die darauf aufbauen, verarbeiten ja letztendlich die Lehre der Stoiker und transferieren diese auf die aktuelle Welt. Und irgendwie diese Frage, ja, setz dich doch mal mit Quellliteratur auseinander, hat es mir angetan. Und dann habe ich ein bisschen gesucht, recherchiert und bin über das Handbüchlein der Moral von Epiktet gestoßen. Ich habe es bestellt und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr große Augen gemacht, als ich das in die Hand genommen habe und als es ankam. Das war nämlich so vorab nicht ersichtlich. Dieses Buch kommt im Kleinstformat um die Ecke. Das lässt sich ganz gut vergleichen mit den guten alten Reklamheften. Vielleicht kennst du die aus der Schule. Also ich hatte so mein präsentestes Reklamheft ist Die Leiden des jungen Werther von Goethe, das wir im Deutsch-LK damals durcharbeiten durften. Und genau in diesem kleinen handlichen Format, passend für die Arschtasche in deiner Hose, kommt dieses Heftchen daher. Und es sind gerade mal bummelige 70 Seiten. Aber, wie gesagt, wir reden hier über eine große Quelle der Weisheit. Und auch wenn das vielleicht auf Basis von Äußerlichkeiten extrem klein und dieser See vielleicht sehr klein erscheinen mag, so ist dieser See doch extrem tief. Also inhaltlich ist das Handbüchlein der Moral von Epiktet wirklich ein Brett. Wobei ich dazu anmerken möchte, dass dieses Buch gar nicht von Epiktet selbst geschrieben wurde, denn wie soll es anders sein, die ganz, ganz, ganz Großen dieser Welt, Epiktet, Jesus, Sokrates, die haben natürlich nicht selbst geschrieben, sondern Wegbegleiter oder Schüler haben deren Lehren niedergeschrieben, zusammengefasst. Und so ist es auch in diesem Fall. Der Schüler Flavius Arianus hat, wie er selbst sagt, einen Auszug geschaffen aus der Lehre des Meisters. Und Epiktet hat circa ja, irgendwie so ein paar Jahre nach Christi Geburt gelebt, so je nach Quelle 50 nach Christus geboren. Und Epiktet selbst war Sklave und in seiner Rolle als Sklave ist er nach Rom gekommen und war dort für die Erziehung und Unterrichtung von Schülern, sehr wahrscheinlich von wohlhabenden Menschen, verantwortlich und setzte sich in diesem Zusammenhang mit der stoischen Philosophie auseinander und hat diese natürlich dann auch in seinen Unterricht einfließen lassen. Und durch seine Rolle als Sklave war sein Leitthema, sein eigenes Leitmotiv, das Thema Freiheit und durch die Sklaverei vor allem das Thema innere Freiheit. Also wie bekomme ich es hin, trotz widriger Umstände, ja, also Unfreiheit im Außen, trotzdem eine Freiheit im Innen zu behalten? Und das fand ich irgendwie auch inspirierend als Hintergrundgeschichte. Er ist später dann freigelassen worden von seinem Sklavenhalter und ist dann irgendwie nach Nordgriechenland getrieben worden oder ausgewandert, wie auch immer. Er hat sich dort niedergelassen und dann seine Schule dort gelehrt. Und dieses Buch, dieses Handbüchlein der Moral, umfasst auf 70 Seiten 53, ich nenne es jetzt mal Leitsätze, Leitmotive oder auch Kernbotschaften zu unterschiedlichsten Themen, die halt irgendwie im Sinne der stoischen Philosophie halt schon natürlich auf einem gewissen Schwerpunkt liegen. Und da geht es viel um das Thema Eigenverantwortung, also welche Dinge kann ich ändern, welche kann ich nicht ändern. Dann geht es auch um eine sehr hohe Relevanz der eigenen Vorstellungskraft, also des eigenen Geistes, aber auch des eigenen inneren Dialogs. Und die Stoiker lassen ja sehr stark die Logik, also rationales Denken in den Vordergrund rücken vom Handeln, vom eigenen Handeln, um sich weniger affektiv von den eigenen Emotionen leiten zu lassen. Und das ist natürlich ja eine Einladung für mich, da mal drauf zu schauen, denn ja, meine eigene Aufgabe, mein eigener Wunsch besteht ja darin, vor allen Dingen mehr innere Ruhe zu finden, also Gelassenheit zu üben, Gelassenheit zu lernen, mich nicht emotional vorschnell irgendwie leiten zu lassen, nicht emotional vorschnell zu reagieren. Und dementsprechend sind natürlich auch meine persönlichen Top 3 Learnings, die ich mit dir teile, entsprechend eingefärbt. Ein kleiner Disclaimer, das sind nicht die objektiv drei wichtigsten Highlights und Erkenntnisse aus diesem Buch, sondern das sind meine persönlichen Einsichten, die ich für mich vor allen Dingen festhalte, um sie zu verfestigen, zu manifestieren, um mir auch bewusst zu machen, was habe ich denn wirklich gelernt und dir die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch davon ein paar Dinge mitzunehmen, vielleicht auch ein bisschen inspiriert zu werden. Und meine Learnings heißen heute: nicht mein Wille geschehe, nichts ist umsonst und nicht beleidigt sein. Und ich starte mit meinem Learning Nummer 1, welches, wie gerade angesprochen, den Namen trägt: nicht mein Wille. Und du kannst es selber nachlesen, nicht mein Wille, so nennt sich auch letztendlich die Kernbotschaft auf Seite 16. Und es ist mehr oder weniger eigentlich nur ein Zitat, welches ich vorab einmal mit dir teilen möchte. Und da steht geschrieben: Verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es wünschst, sondern wünsche, dass es so geschieht, wie es geschieht, und dein Leben wird heiter dahinströmen. Das ist schon alles. Ich lese noch mal vor. Verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es wünschst, sondern wünsche, dass es so geschieht, wie es geschieht, und dein Leben wird heiter dahinströmen. Ja. So weit, so gut, so einfach, so leicht, so kompakt, so on point. Was mache ich jetzt draus? Ich habe dieses Motiv, diese Botschaft gelesen und habe sie erstmal hingenommen und habe dann aber mal hinterfragt in meinem eigenen Leben, welche Probleme oder welche vermeintlichen Probleme entstehen denn in meinem Leben dadurch, dass die Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir wünsche, wie ich sie mir vorstelle? Und da ist mir auf jeden Fall erst einmal bewusst geworden, wie stark meine Tendenz ist, den Dinge vorplanen zu wollen, Dinge kontrollieren zu wollen. Und wenn du mich schon eine Weile begleitest, dann ja, wiederholen sich natürlich diese Einsichten, dass ich auch in meinem Kopf sehr stark verknüpft bin mit der Zukunft. Ich schon immer dauerhaft durchgehe, den nächsten Termin, die nächste Absprache, was habe ich noch zu tun, und dadurch den Kontakt zum gegenwärtigen Moment verliere. Und die Botschaft hier steckt ja irgendwie darin, zu lernen, dass man die Dinge gerne so annehmen sollte, wie sie kommen, und das Leben so zu akzeptieren, so wertzuschätzen, wie es nun einmal geschieht, wie es einem vom Universum dahingelegt wird, und nicht den ja, kognitiven Fehler zu machen, alle Dinge selbst in der Hand haben zu wollen, steuern zu wollen. Also nicht mein Wille geschehe, um das immer so ein bisschen in den biblischen Kontext zu setzen. Ja, mein Wille geschehe. Und ich habe es dann so über mich oder für mich übertragen in, ja, nicht mein Wille geschehe. Und während ich so darüber nachdachte und philosophierte, fiel mir eine Formel ein, die ich mal aus einem anderen Buch herausgezogen habe. Und diese Formel lautet: UI gleich E minus R. UI gleich E minus R. Und UI steht für den Unglücksindex. Und der Unglücksindex ist gleich Erwartung minus Realität. Und das heißt, je größer meine Erwartung und je kleiner oder je schlechter im Verhältnis meine Realität, desto größer mein persönliches Unglück. Und was kann ich tun? Ich kann versuchen, mich von meinen persönlichen Erwartungen zu lösen. Und das klingt erstmal so einfach und so leicht. Es ist in der Praxis aber vor allen Dingen für mich eine unfassbare Aufgabe, weil es gibt für mich irgendwie nichts Schlimmeres und ich steigere mich da jetzt schon wieder sofort rein, wenn ich nur darüber nachdenke. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich morgens wach werde, meine Frau sich zu mir umdreht und sagt: Pass mal auf, Martin, unsere Kids hatten heute Nacht Fieber, haben schlecht geschlafen, was auch immer, sind krank. Die können heute nicht in die Kita, wir müssen umdisponieren. Meine Frau weiß mittlerweile, dass sie mich dann erstmal 20 Minuten in Ruhe lässt, damit ich mich dann erstmal auf diese neue Lebenssituation einstellen kann. Weil in diesem Moment, wenn ich diese Botschaft erhalte, bricht für mich gefühlt alles zusammen. Der gesamte Tag, den ich halt schon vor meinem inneren Auge mehrfach durchlebt habe, mehrfach durchgeplant habe, strukturiert habe, optimiert habe. Und jetzt kommt halt das, was immer kommt, das Leben. Ja, das Leben ist ja immer genau das, was passiert, wenn man gerade dabei ist, Pläne zu machen über das Leben. Und diese kleine Einsicht, also diese kleine Textstelle hat mir nochmal wirklich sehr konkret vor Augen geführt, dass ich lernen darf, mich weniger an meine eigenen Erwartungen zu klammern. Dass ich lernen darf, weniger kontrollieren zu wollen und halt zu lernen, vielleicht einfach mal so hinzunehmen und vielleicht auch darauf zu vertrauen, dass die Dinge, die da kommen werden, gut sein werden. Und je stärker ich mich löse von meinem strikten Plan, desto weniger kann ich gestresst werden von dem, was da tatsächlich passiert. Und wenn ich das wieder verknüpfe mit meinem persönlichen Ziel, innere Ruhe zu erlangen, dann war das für mich eine wichtige Erkenntnis. Und vielleicht nutzt du auch jetzt mal ganz kurz den Moment, die Gelegenheit zu hinterfragen, zu reflektieren, welche Probleme, welche Stressoren beschäftigen dich gerade und inwieweit hängen diese Probleme, diese Stressoren denn damit zusammen, dass die Dinge nicht so laufen, wie du sie dir vorstellst. Und ich habe dann so in der Retrospektive erkannt, dass ganz häufig Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe, trotzdem doch aber gut waren. Vielleicht sogar besser, als ich sie mir hätte vorstellen können. Und daran möchte ich mich in Zukunft stärker erinnern, zu sagen, hey, nur weil es halt nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, heißt es nicht, dass die Dinge schlecht werden, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich Ruhe erlernen und ausstrahlen möchte, dann darf ich lernen, die Dinge, wie sie kommen, anzunehmen und so auch zu schätzen im Vertrauen darauf, dass es gut wird und vielleicht sogar besser, als ich es mir jemals hätte erdenken und planen können. Das war mein Learning Nummer 1 mit dem Namen Nicht mein Wille geschehe. Und ich bleibe im Bereich der Alliteration und schwenke über zu meinem Learning Nummer 2. Nichts ist umsonst. Und nichts ist umsonst, so lautet auch die Überschrift dieses Kapitels, sofern ich es finde. Das Kapitel trägt nicht den Namen Nichts ist umsonst, sondern es trägt den Titel Gleichmut hat seinen Preis. Und es ist kein eigenes Kapitel, sondern das ist wieder eines dieser 53 Leitsätze, Leitmotive. Das ist die Kernbotschaft Nummer 12 mit dem Namen Gleichmut hat seinen Preis und dort steht geschrieben: Wenn du moralische Fortschritte machen willst, gib Erwägungen wie die folgenden auf. Wenn ich mich nicht um meine Geschäfte kümmere, werde ich nichts zu essen haben. Oder wenn ich meinen Sklaven nicht züchtige, wird er ein Nichtsnutz. Denn es ist besser, frei von Kummer und Angst Hungers zu sterben, als ständig innerlich aufgewühlt zu leben. Es ist besser, dass dein Sklave ein Taugenichts ist, als dass du selbst unglücklich bist. Fang also mit den unscheinbaren Dingen an. wird dir ein bisschen Öl verschüttet, ein bisschen Wein gestohlen, so sage dir, das ist der Preis für Gleichmut, das der Preis für innere Ruhe. Umsonst bekommt man nichts. Ich wiederhole nochmal so die letzten zwei, drei Sätze, weil das ist für mich eigentlich so diese Quintessenz. Wird dir ein bisschen Öl verschüttet, ein bisschen Wein gestohlen, so sage dir, das ist der Preis für Gleichmut, das ist der Preis für innere Ruhe. Umsonst bekommt man nichts. Heißt, anstatt mich über den vermeintlichen wirtschaftlichen Schaden zu ärgern, der mir da zugetragen wurde, unter dem ich erleide, statt diesen wirtschaftlichen Schaden in den Fokus zu richten, die Perspektive zu verändern und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht der wirtschaftliche Schaden, den ich habe, sondern es ist der Preis, den ich dafür zahle, um gleichmütig zu sein, innere Ruhe auszustrahlen. Denn auch innere Ruhe ist entsprechend nicht umsonst, sondern es bedarf vielleicht ja, Aufopferung, es bedarf Übung, es bedarf eines Preises. Und wenn es halt ist, dass ich tatsächlich Dinge hinnehmen muss, lernen darf, Dinge hinzunehmen, um entsprechend Gleichmut und innere Ruhe auszustrahlen. Das fand ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Also ein erstes Learning, wenn es mir wirklich wichtig ist, dann bedarf es irgendwie eines Preises und das kann halt sein, dass ich mal Dinge in Kauf nehme, dass ich vielleicht Dinge üben muss und dass ich halt nicht aus der Haut fahre, sondern halt sage, okay, das ist das, was ich jetzt bezahle, das ist die Währung, mit der ich meinen Gleichmut zahle. Und im weiteren Text steht dann noch geschrieben, wenn du deinen Sklaven rufst, bedenke, dass er dich vielleicht nicht hören kann. Und wenn er dich gehört hat, dass er vielleicht gar nicht in der Lage ist, das zu tun, was du von ihm verlangst. Aber sein Einfluss ist nicht so groß, dass deine innere Ruhe von ihm abhängt. Nochmal, sein Einfluss ist nicht so groß, dass deine innere Ruhe von ihm abhängt. Und da musste ich an einen spannenden Satz denken, den ich mir auch irgendwann mal rausgeschrieben habe. Wenn es mich meine innere Ruhe kostet, ist es zu teuer. Oder anders, wenn es mich meinen inneren Frieden kostet, ist es zu teuer. Und da steckt ja auch ein ganz entscheidender Gedanke des Stoizismus drin, zu sagen, die Dinge, wie sie sind, oder die Dinge sind, wie sie sind, das Einzige, was ich halt beeinflussen kann, sind irgendwie meine Gedanken über die Dinge. Das ist das, was mich triggert. Das ist das, welches Dingen erstmal eine Bewertung gibt. Es sind nicht die Dinge selbst, sondern es sind meine Gedanken darüber. Und egal was passiert, ich entscheide, ob das, was da um mich herum passiert, meinen inneren Frieden kostet oder nicht. Und um auch zukünftig diese Perspektive noch ein bisschen besser einnehmen zu können, möchte ich Ihnen gleich noch mal kurz springen in ein anderes Kapitel, in ein anderes Leitmotiv, welches sich mit dem Thema der Gegenkräfte auseinandersetzt, weil ich finde, das passt an dieser Stelle ganz gut. Immer dann, wenn mir etwas widerfährt, dann versuche ich ja, ne, vor allem bei negativen Dingen, möchte ich ja innere Ruhe ausstrahlen, das heißt nicht emotional irgendwie darauf zu reagieren. Aber was mache ich dann? Und da fand ich noch eine sehr spannende Perspektive oder ein sehr spannendes Konzept, das Thema der Gegenkräfte. Und dazu steht geschrieben, bei allem, was dir widerfährt, denke daran, dich dir selbst zuzuwenden und zu untersuchen, welche Kraft du hast, dich mit ihm auseinanderzusetzen. Wenn du einen schönen Knaben oder ein schönes Mädchen erblickst, so wirst du als Gegenkraft Selbstbeherrschung in dir finden. Mutet man dir eine schwere Strapaze zu, so wirst du Ausdauer, beleidigt man dich, Gleichmut finden. Also, mich nicht der affektiven Reaktion, emotionalen Reaktion hinzugeben, sondern mich zu hinterfragen, welche Gegenkraft darf ich denn jetzt hier aufbringen? Was kann ich hier trainieren? Also, welches Setting liefert mir gerade wieder eigentlich das Universum, um vielleicht um ein gewisses Skill zu erlernen oder auszuprägen? Und falls du gerade dich aktuell in Problemen befindest oder glaubst, Probleme zu haben, könnte es auch hilfreich sein, mal zu überlegen, okay, was darf ich hier lernen? Was bietet mir das Gym des Universums hier gerade an? Ne, wo legt gerade das Universum mal wieder auf meine Stange, Bar der Probleme. Wo legt das Universum wieder eine Scheibe drauf? Wo darf meine Widerstandsfähigkeit, meine Resilienz, meine Ruhe, mein Gleichmut gestärkt werden? Und das fand ich auch nochmal ganz schön als Ergänzung zu dem Gesamtkapitel, zu dem Learning. Nichts ist umsonst. Also, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann wirst du einen gewissen Preis dafür zahlen. Es kann sein, dass du Dinge in Kauf nimmst. Es kann sein, dass du Dinge üben musst. Und wenn dir innere Ruhe, Gleichmut wichtig ist, dann kannst du in Situationen, die dich stressen oder auch in anderen Situationen, in denen du gegebenenfalls eigentlich emotional reagieren möchtest, erstmal versuchen, Abstand zu gewinnen und zu überlegen, okay, was kann ich hier gerade lernen? Und gegebenenfalls merkst du, dass all die Probleme, die du glaubst zu haben, auch irgendwie dafür gut sind, gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten in dir weiter auszubauen und zu trainieren. Und ich fand es ganz schön, dass in dem letzten Textabschnitt, den ich geteilt habe, etwas stand von Beleidigung und Gleichmut. Also wenn dich jemand beleidigt, dann darfst du das als Chance sehen, Gleichmut zu üben. Und das ist die perfekte Überleitung zu meinem dritten Learning, welches ich genannt habe, nicht beleidigt sein, nicht mein Wille geschehe, nichts ist umsonst, nicht beleidigt sein. Ich habe es einfach mal ein bisschen umformuliert, damit ich hier so eine schöne Alliteration am Schlüssel habe. An sich heißt aber diese Kernbotschaft 20 aus diesem Buch, die ich teilen möchte: Beleidigungen treffen dich nicht. Bedenke, nicht wer dich beschimpft oder dich schlägt, verletzt dich, sondern nur deine Meinung, dass diese Leute dich verletzen. Wenn dich also jemand reizt, so wisse, dass es deine eigene Vorstellung ist, die dich gereizt hat. Deshalb versuche vor allem, dich von äußerem Eindruck nicht hinreißen zu lassen. Hast du erst einmal Bedenkzeit gewonnen, wirst du dich leichter bemeistern. Also nochmal, ja, also nicht derjenige, der dich beschimpft, verletzt dich, sondern nur deine Meinung, dass dieser Mensch oder diese Person dich verletzt. Das passiert also in deiner Birne. Lass dich nicht dazu hinreißen, ne, von äußeren Eindrücken dich übermannen zu lassen. Und ich sage mal so ein bisschen als Clou der Begriff der Bedenkzeit. Also versuch in solchen Situationen Bedenkzeit zu gewinnen. Und auch hier Beleidigungen treffen mich nicht, um es mal auf mich zu beziehen, klingt natürlich erstmal sehr weise, klingt sehr als ein sehr hehres Ziel, ein idealistisches Ziel, finde ich auch gut. Tja, wie sieht die Realität aus? Ich habe ja gesagt, meine Reise soll mich zu etwas mehr Ruhe, innerer Ruhe, innerem Frieden führen. Puh, ich darf ja noch viel lernen. Beispiel letzte Woche, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, mit meiner gesamten Fam. Ich hatte hinten so einen Fahrradanhänger mit meiner Tochter drin. Dahinter fuhr mein Sohn auf seinem Fahrrad, dahinter meine Frau. So, also ein bisschen, ja, dass wir den Rahmen gebildet haben, so um die Kids. Und wir fahren hier durch Hamburg City. Und wir bewegen uns in einer Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung. Und es gab nur auf einer Seite einen Radweg, den wir dann benutzt haben, weil sonst hätten wir mit unserem fünfjährigen Sohn auf der Straße fahren müssen. Das wollte ich ihm nicht zumuten in Hamburg. Also fuhren wir auf dem einzigen Radweg in dieser Straße entgegen der Fahrtrichtung, vermeintlich auf der falschen Seite. Und da kam uns, und ich bin ja vorne gefahren, also mir zuerst einmal ein älteres Ehepaar ebenfalls auf dem Fahrrad entgegen. Und sie guckte mich schon aus Entfernung an und ich dachte, oh, okay, ich fahre mal so weit rechts wie möglich, ne, weil irgendwie Rechtsfahrgebot. Und sie machte allerdings keine Anstalten, selber irgendwie mal ein bisschen rechts zu fahren, sondern sie fuhr ganz links und fuhr mehr oder weniger frontal auf mich zu. Und irgendwie so 1, 2 Meter vor mir merkte sie dann, okay, der Knabe hier weicht nicht aus, ich fahre mal dran vorbei, nutze aber die Gelegenheit, dem mal irgendwas an den Kopf zu werfen. Also, ne, die hat mir irgendwas angebrüllt und ich merkte, bevor sie überhaupt schon den Mund aufgemacht hat, ich sah ja an ihrer Mimik-Gestik, dass das jetzt irgendwie ruppig wird, habe ich sie natürlich auch sofort angefangen zu sagen, ey, ja, wo soll ich denn hin? Was meinen Sie denn? Was soll ich mit meinem Sohn machen? Sollen wir auf der Straße fahren oder was? Blablabla. Handgemenge, also verbales Handgemenge. Wir fahren ja beide in die entgegengesetzte Richtung. Ich drehe mich um, rufe ihr noch irgendwas hinterher und sie ruft dann noch irgendwas, bla bla bla, Nötigung, bla bla. Ey, 180 Puls und ich drehe mich um zu meiner Frau und die schüttelt natürlich auch irgendwie so ein bisschen mit wenig Verständnis da mit dem Kopf. Und diese Situation ist wirklich innerhalb von Bruchteilen von Sekunden hocheskaliert. Und jetzt, so 2, 3 Wochen später, ärgere ich mich persönlich darüber, dass ich das immer noch mit mir herumtrage, dieses Thema. Das ist so eine kleine Situation gewesen, aber ich ärgere mich. Ich ärgere mich einerseits über das Verhalten des Gegenübers, ich ärgere mich aber auch über mein eigenes Verhalten, dass ich mich davon einfach nicht lösen kann. Und das ist doch irgendwie ätzend. Und da, ja, möchte ich irgendwie hin, mich halt nicht beleidigen zu lassen und nicht beleidigt zu sein. Es ist ja irgendwie so eine unterschiedliche, oder es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, das zu verargumentieren. Also im Nachgang denke ich mir natürlich, ey, am besten wäre es auch irgendwie gewesen, cool zu bleiben, aber gar nicht zu reagieren, einfach es einfach hinzunehmen und einfach professionell cool weiterzufahren. Andererseits versuche ich es mir natürlich auch selbst zu begründen, indem ich sage, ja, es muss natürlich auch raus. Aber irgendwie sagt ja meine Reaktion in dieser Situation sehr viel mehr über mich aus als über die Situation selbst. Und als ich dann so drüber nachdachte, ging mir so durch den Kopf, ja, wie möchte ich denn eigentlich wahrgenommen werden? Also möchte ich eigentlich wahrgenommen werden als jemand, der irgendwie sofort auf Zinne ist? Oder möchte ich wahrgenommen werden als jemand, oder na, das könnte man über mich sagen, so, ey, pass mal auf den Knaben, den bringt irgendwie gar nichts aus der Ruhe. Das macht einen ja irgendwie so auch ein bisschen unantastbar. Und wenn ich jetzt so rückblickend auf die Situation schaue, dann wünschte ich mir, ich hätte anders reagiert. Und dieses Kapitel, was ich gerade geteilt habe, Beleidigungen treffen mich nicht oder treffen dich nicht, ne? Also auf mich bezogen treffen mich nicht, möchte ich nochmal zum Anlass nehmen, mit Beleidigungen oder solchen emotionalen Situationen irgendwie anders und besser umzugehen. Und ich hatte den Clou ja letztendlich hier schon mitgegeben, denn hier steht: Hast du erst einmal Bedenkzeit gewonnen, wirst du dich leichter bemeistern. Und ich möchte ab sofort Beleidigungen dankend annehmen als Test meiner persönlichen Entwicklungsstufe zum Thema innerer Ruhe. Also man könnte sagen, dass irgendwie ich auf Beleidigungen reagieren möchte mit meiner Gegenkraft, Gleichmut und innerer Ruhe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich solche Situationen jetzt herbeisehne, aber ich versuche, meinen Fokus darauf zu richten, solche Situationen in Zukunft eher als Chance zu sehen, mich zu testen und vielleicht auch meine Bedenkzeit ein bisschen zu verlängern, zu erweitern. Ich habe jetzt nicht den Anspruch, das jetzt schon in aller Ruhe hinzunehmen, aber erst einmal überhaupt achtsam zu bleiben hinsichtlich solcher Situationen und dann nicht sofort mich leiten zu lassen, sondern vielleicht erst mal hinzubekommen, zwischen meiner Gegenbeleidigung, also zwischen Beleidigung und Gegenbeleidigung, erstmal eine Sekunde Zeit verstreichen zu lassen oder einen Atemzug einzubauen. Ich will ja nicht sofort, ne, von 100 auf 0, aber so von 100 auf 95, das wäre irgendwie schon mal ein cooler Schritt. Und ich wünsche mir, dass in der nächsten Situation, wenn ich das Gefühl habe, auch rumpöbeln zu müssen, egal wer da der Verursacher ist oder was genau der Verursacher ist, erst einmal diesen Raum zu schaffen zwischen einem Reiz und einer Reaktion. Das ist ja letztendlich das Konzept: zwischen einem Reiz und meiner Reaktion befindet sich ein Raum. Und innerhalb dieses Raumes habe ich die Freiheit der Wahl. Für mich ist aber die große Herausforderung, dass ich in diesen Raum nicht reinkomme, weil zwischen Reiz und Reaktion einfach gar kein Platz ist, rational darüber nachzudenken, ob es wirklich sinnvoll ist, jetzt diese ältere Frau da anzupöbeln. Und das ist jetzt eine Challenge, die ich für mich selbst mitnehme. Und vielleicht ja, regt das auch bei dir zumindest an, mal das eigene Verhalten zu reflektieren, vielleicht darüber nachzudenken, ob es vielleicht auch für dich sexy sein könnte, dass man über dich sagt, den bringt nichts aus der Ruhe, der ist irgendwie immer entspannt, locker, ist immer in seiner Mitte, versus Junge, das ist ein Vulkan, der ist immer auf Zinne. Ich könnte mich entscheiden und damit habe ich sie geteilt, meine Top 3 Learnings aus dem Handbüchlein der Moral von Epiktet. Und bevor ich das nochmal ganz kurz zusammenfasse, der altbekannte Einwurf, Call to Action: Wenn du bis hierhin was mitnehmen konntest, was gelernt hast, dann freue ich mich wie immer über dein Feedback oder auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify. Du kannst mir ein nicht öffentliches Feedback senden, du kannst mir eine E-Mail senden und wie gesagt, diese 5-Sterne-Bewertung, das ist für mich eigentlich die größte oder eine sehr, sehr große Wertschätzung. Und mich hat die Rückfrage erreicht, ja, ich erzähle das hier immer, Aber wie funktioniert das denn, 5 Sterne zu verteilen bei Spotify? Und da dachte ich, das wäre total einfach, ist es aber gar nicht. Du müsstest innerhalb dieses Podcasts auf die Übersicht gehen, in der alle Folgen untereinander chronologisch dargestellt sind. Und dann müsstest du oben mein Konterfei sehen, das Bild dieses Podcasts. Und darunter sind so ein paar Symbole. Da ist, glaube ich, eine Glocke, da ist so ein Zahnrad für Einstellungen. Und rechts neben diesem Zahnrad sind 3 kleine Punkte. Und wenn du auf diese Punkte klickst, dann gibt es dort die Option Show bewerten. Und dann darfst du mir zwischen 1 und 5 Sternen geben, sofern du Lust hast, hier das mit mir zu tun, das zu machen, dein Feedback zu teilen. Ich danke dir und fasse zusammen meine Top 3 Learnings aus Handbüchlein der Moral von Epiktet. In kurz, nicht mein Wille geschehe, nichts ist umsonst. Und nicht beleidigt sein. Was meine ich mit nicht mein Wille geschehe? Verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es dir wünschst, sondern wünsche dir, dass die Dinge in deinem Leben so geschehen, wie sie nun mal geschehen. Also löse dich von deinen Plänen, von deinen Erwartungen. Denn der Unglücklichkeitsindex ist eine Formel, ganz einfach, Erwartung minus Realität. Je geringer deine Erwartung, desto geringer auch dein Unglück. Und das war das Learning Nummer 1. Learning Nummer 2, nichts ist umsonst. Also wenn es dir wichtig ist, Dinge zu haben, Charaktereigenschaften, Skills zu entwickeln, dann hat alles seinen Preis. Und wenn du wie ich zum Beispiel innere Ruhe, Gleichmut üben möchtest, dann kann es sein, dass du den Preis zahlst, zum Beispiel wirtschaftlichen Schaden einfach hinzunehmen. Also, wenn mich jemand irgendwie verarscht, wenn mich jemand belügt oder betrügt, dann könnte ich jetzt sagen, oh nein, so ein Ärger, das ist jetzt wirtschaftlicher Schaden, ich habe jetzt irgendwie einen totalen Nachteil. Oder sage, okay, ich wollte ja innere Ruhe ausstrahlen, ich wollte Gleichmut üben, dann nehme ich das hin. Ich akzeptiere es, ich nehme es hin, es ist, wie es ist. Und der Schaden, den ich erleide, das ist der Preis, den ich zahle für meine innere Ruhe. Und eine weitere Perspektive ist, in solchen Situationen sich zu hinterfragen, welche Gegenkraft darf ich denn jetzt hier vielleicht gerade lernen? Welchen Skill lässt mich das Universum mit diesem Problem eigentlich weiter ausbauen? Und mein Learning Nummer 3 bezieht sich auch auf Gleichmut, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Tatsache, vielleicht beleidigt zu werden. Wenn dich jemand beleidigt, dann sagt das natürlich viel mehr über diesen Menschen als über dich. Und andersrum sagt aber auch dein eigenes Verhalten auf eine Beleidigung natürlich auch sehr, sehr viel über dich. Und ich habe angeregt zu hinterfragen, wie möchtest du denn reagieren? Wie möchtest du wahrgenommen werden? Möchtest du wahrgenommen werden als jemand, der sofort emotional angestachelt, wie ich klassischerweise, voll auf Zinne, voll auf 180 gegenpöbelt? Oder kann es nicht vielleicht sogar sexy sein, die Vorstellung zu sagen, ey, pass mal auf, den bringt überhaupt gar nichts aus der Ruhe. Und ich kann mich entscheiden und möchte mit diesem Leitbild, Leitmotiv, Beleidigungen treffen mich nicht, jetzt durch die Welt gehen und weiß, dass das ein weiter Weg ist. Und ein kleiner Step wird es sein, die Bedenkzeit zu erweitern. Also nicht sofort affektiv, emotional zu reagieren, sondern ja einfach meine persönliche Bedenkzeit zu erweitern. Das kann erstmal ein Atemzug sein, es kann eine Sekunde sein, bevor ich reagiere und ich habe das Ziel, das perspektivisch auszubauen und vielleicht irgendwann in diesem Prozess auch zu merken, dass es sich gar nicht lohnt, emotional zu reagieren, an dieser Stelle zumindest. Und das waren sie, meine Top 3 Learnings und zum Abschluss habe ich ein Zitat mitgebracht, ich sage jetzt mal von Goethe. Ich weiß nicht ganz genau, ob es von Goethe ist, beziehungsweise die Quelle ist nicht so wirklich bestätigt. Das wird auch vielen, vielen anderen zugesprochen. Aber ich wähle Goethe ganz bewusst als Quelle, denn Goethe selbst war ein riesiger Fan von Epiktet. Der hat ihn sehr intensiv studiert. Das hat Goethe selbst irgendwann mal formuliert und in ein Buch hineingeschrieben. Und dieses Zitat passt auch ganz gut einfach zu diesem Format dieses Buches. Ich habe ja gesagt, es ist extrem klein, dünn, aber total on point. Also es hat wirklich einen enormen Tiefgang und dazu passt meines Erachtens nach abschließend folgendes Zitat von Goethe: Ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich für einen kurzen keine Zeit habe. In diesem Sinne, sei gern auch bei meiner nächsten Episode wieder mit dabei. Alles Liebe und bis dann.